Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ecosystems for Business, Ihr Partner für regionale Ökosysteme.
Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße heute den Andrija Kalic. Hallo und schön, dass du da bist, lieber Andi.
Hallo Corinna, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, total gern. Lass uns über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich Ethnomarketing. Was das ist, was das bedeutet und was auch unsere Zuhörenden vielleicht mit den Impulsen, die du hier bringen wirst, anfangen können, das verraten wir gleich im Laufe unseres Gesprächs, unseres Interviews. Ich finde es total wichtig und auch spannend, da einfach mal von deinen Erfahrungen und auch deinen Impulsen profitieren zu können. Ich möchte dich aber gerne unseren Zuhörenden vorstellen. Wer bist du? Also was verbindet uns? So können wir ja eigentlich anfangen. Wir sind beide Banker, beide sogar Genossenschaftsbanker. Du hast in einer Volksbank vor vielen Jahren gelernt, dort gearbeitet. Und dann bist du Inhaber von Kalic Media geworden, eine der wenigen europaweiten auf Ethnomarketing spezialisierten Marketing- und Mediaagenturen. Das wirst du uns gleich beschreiben, was so dein Wirkungsfeld ist, was deine Aktivitäten sind, deine Aufgabe. Und vielleicht zu deinem Hintergrund noch, du bist 47 Jahre alt, hast wirklich das Banking von der Pike auf gelernt, dann hat es dich aber doch in das etwas kreativere Umfeld verschlagen, so würde ich es einfach mal beschreiben. Ja, und seit 12 Jahren berätst du jetzt Unternehmen in der gezielten Ansprache und Erschließung von ausländischen Zielgruppen. Da werden wir gleich draufschauen, was hat das mit dem Marketing in Unternehmen konkret zu tun oder auch möglicherweise mit dem Employer Branding, auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Dein Kernfokus oder der Kernfokus von Kalic Media liegt hier auf Europa, wobei der deutschsprachige Markt doch eine besondere Stellung hat. Habe ich das so in der Abkürzung aber noch korrekt wiedergegeben, Andi?
Ja, erstmal vielen Dank für die wirklich gute Zusammenfassung. Du hast alles sehr gut beschrieben, vor allem auch meine Volksbank-Vergangenheit, die mich dann auch ein Stück weit geprägt hat. Also es ist so, dass Kalic Media als Agentur europaweit tätig ist. Wir natürlich aufgrund der Location, die wir haben in Mittelhessen, natürlich auch natürlich starken Fokus auf den deutschen Markt haben oder den deutschsprachigen Markt haben. Und da eben, wie du es richtig gesagt hast, Unternehmen in der gezielten Ansprache ausländischer Zielgruppen beraten, was ein Thema ist, was aus meiner Sicht ein immer wichtiger werdendes Thema ist. Es ist so, dass wir heute fast ein Viertel der Bevölkerung mit Migrationshintergrund haben. Es ist so, dass die ausländischen Zuwanderungsraten ja permanent steigen. Und von daher kann man sich dann auch einfach überlegen, was das auf Kundenseite heißt, auf potenzieller Kundenseite, weil da einfach Potenziale vorhanden sind und immer größer werden, die teilweise bis heute nicht genutzt werden.
Ja, super. Andi, du hast schon das Intro übernommen. Genau damit wollten wir starten mit der ersten Frage. Die wollte ich loswerden. Warum ist es so bedeutend? Das hast du eben schon so in Teilen mit beantwortet. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörenden nochmal so als Einstieg auch erläutern. Was genau versteht man unter Ethnomarketing? Ich hatte es eben so als Teaser schon in der Vorstellung mit eingebaut. Vielleicht hat der eine oder andere gewisse Assoziation zu dem Begriff, aber beschreib du es doch nochmal als der Experte auch für Ethnomarketing, was wir uns darunter vorstellen können.
Ja, das ist die gute Frage. Was versteht man unter Ethnomarketing? Da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Ich sehe das immer ganz pragmatisch und ganz hemdsärmelig. Für mich ist Ethnomarketing erstmal relativ normales Marketing, was man so kennt, was jedes Unternehmen für seine Kunden tut. Über unterschiedlichste Kanäle, online, offline, digital. Und der Unterschied ist einfach, an wen richtet sich die Werbung? Im Ethnomarketing ist es eben so, dass wir ganz gezielt in ethnischen Zielgruppen unterwegs sind. Das heißt, während die normale Werbung dann eher generisch ist, als Beispiel eine Volksbank will zum Weltspartag oder irgendwie alle Kunden in der Region aktivieren, dann ist es meistens eine einheitliche Werbung, die man für alle angeht. Währenddessen dieses Ethnomarketing dann gezielt eine Werbung für eine türkische Community sein kann, für eine rumänische Zielgruppe sein kann, für eine polnische Zielgruppe sein kann. Und da gibt es eben auch individuelle Medienkanäle und Marketingkanäle, die man nutzen kann. Und über diese Kanäle erreicht man diese Personen dann auch relativ zielgenau und sicher und kann eben dort dann als Unternehmen werblich präsent sein.
Ja, okay. Ja, also soweit glaube ich gut nachvollziehbar. Und du hattest ja auch schon beschrieben, der Markt ist einfach da. Also wenn man hier jetzt auch allein auf die Zahlen in Deutschland schaut, zu den Zielgruppen mit Migrationshintergrund beispielsweise und auch hier die ja, Entwicklung sich anschaut, dann ist das einfach ein ganz bedeutendes Thema, das einfach in den letzten Jahren auch nochmal eine besondere Relevanz erfahren hat. Ich möchte ganz kurz, Andi, noch zu einer Podcast-Folge, ja, überleiten oder zumindest den Hinweis geben. Da hatte ich in der Folge 121, das hatte ich mir nochmal rausgesucht, die Dr. Gabriele Schambach auch bei mir zu Gast. Die ist Diversity-Expertin und die hat auch beispielsweise beschrieben, dass es wichtig ist, dass Unternehmen sich einfach mit dem Thema Diversity, Gleichberechtigung, Inclusion, also Abkürzung ist ja DEI für diese Thematik, sich einfach beschäftigen müssen. Und da gibt es einmal die individuelle Ebene, die kulturelle Ebene, die strukturelle Ebene, wo es um die Anpassung von Arbeitsbedingungen und Zielsetzung geht. Und die vierte, und deshalb komme ich auch drauf, da geht es um die inhaltliche Ebene, wo nämlich Dr. Schambach, die Gabi im Gespräch gesagt hat, wir müssen Diversity auch in Produkten und Dienstleistungen berücksichtigen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, da kommen wir auch zu deinem Thema. Wir müssen, wenn wir wirklich das Thema Diversität ernsthaft in Unternehmen, ja, einführen ist vielleicht auch der falsche Begriff, weil ich glaube, Unternehmen beschäftigen sich ja schon damit. Aber wenn man es wirklich noch besser, wenn man gestalten möchte, vielleicht noch authentischer leben möchte, dann kommt es auf so ein paar Stellhebel an. Und ich denke, da kannst du im Laufe des Gesprächs darauf eingehen, was man tun kann und wo man vielleicht auch mal den Blick drauf richten muss, was vielleicht aktuell noch nicht ganz so optimal gelöst ist. Ich
Sehr
versuche,
gerne.
den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen. Oder aber das trifft es doch, ne? Das ist doch eigentlich ein guter Zusammenhang, wenn wir das so noch mal darstellen.
Ja, genau. Also es ist eine sehr schöne Überleitung und das passt thematisch natürlich wie die Faust aufs Auge. Von daher glaube ich auch, dass wir da im Laufe des Gesprächs das eine oder andere noch mal in die richtige Richtung lenken können.
Ja, wenn wir haben das, wir haben schon so ein bisschen den Basistransfer eben gerade, du hast den Basistransfer geliefert. Was ist Ethnomarketing? Vielleicht kannst du als erstes so ein bisschen mit typischen Missverständnissen oder Vorurteilen aufräumen, Andi. Die wird es ja sicherlich geben, oder? Was sind so deine Erfahrungen?
Ja, das ist das ganz spannende Thema. Wir merken ja generell in der Gesellschaft, dass wir bei allem, was mit Migranten zu tun hat oder mit ethnischen Zielgruppen zu tun hat, immer so ein bisschen teilweise auch skurril diskutiert wird. Wir haben da ja ganz viele Anknüpfungspunkte, wo wir sehen, ja, da wird ganz wild argumentiert. Und im Ethnomarketing ist es eben auch so, die klassischen gesellschaftlichen Vorteile gegen Vorurteile, nicht Vorurteile, Entschuldigung, gegenüber ausländischen Zielgruppen gibt es auch im Ethnomarketing, weil man einfach sagt, ja, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir uns da rantrauen? Wir wissen nicht, wie das geht. Das ist bestimmt teuer. Ein Klassiker ist auch, es sind ja gar nicht so viele. Macht es Sinn, eine gezielte Kampagne zu machen als Beispiel für eine bestimmte ausländische Zielgruppe? Dazu kommt dann auch immer, es ist ja auch nicht profitabel, weil so viele sind es ja nicht. Aber wenn man dann natürlich den demografischen Faktor dagegen hält, sieht man halt, dass sehr wohl das Potenzial da ist, sogar ein gigantisch großes Potenzial ist. Und wenn man dann sich mit der Materie so ein bisschen beschäftigt, dann ist es auch so, dass man erkennt, dass Ethno-Marketing eben genau das nicht ist. Es ist nicht besonders schwierig. Man muss halt wissen, mit wem man dort arbeitet. Ja, wie es immer im Leben ist, es gibt für jeden Fachbereich Spezialisten. Und man muss dann einfach wissen, dass es letztlich auch gar nicht so teuer ist und dass man eben mit normalen Budgets eigentlich viel erreichen kann, ohne da jetzt irgendwie die wildesten Sachen machen zu müssen. Dazu kommt, dass man immer auch so ein bisschen den Eindruck hat, naja, Ethno-Marketing machen wir ja irgendwo schon. Das ist auch so ein, ja, ich nenne es auch wirklich Vorurteil, weil dann gibt es dann Unternehmen, die sagen, wir übersetzen jetzt mal einen Flyer auf Türkisch als Beispiel. Und dann ist das der Ansatz, wir haben Ethno-Marketing gemacht. Und das ist es halt nicht.
Das
Also
ist
das
es
ist
aber
halt,
nicht, oder?
also verschiedene Sprachen gibt es auch im IKEA oder im Bauhaus oder wo auch immer, bei jeder Anleitung zu jedem Produkt. Von daher hat das mit Ethno-Marketing wenig zu tun, meiner Meinung nach. Aber ja, die Leute müssen einfach verstehen, dass es A nicht schwierig ist, nicht teuer ist. Man muss natürlich politisch ein bisschen aufpassen in der Ansprache in der heutigen Zeit. Das ist einfach so. Das ist die Zeit, in der wir leben. Aber wenn man sich da einfach mal rantraut, kann man da, glaube ich, schon auch für sich selber Erkenntnisse finden oder schließen, die dann einfach einem dann auch das Gefühl geben, Mensch, vielleicht ist es wirklich sinnvoll, da mal was zu tun, weil man erreicht eben mit dem, was man bisher tut, oftmals eben die Migranten nicht, währenddessen man das mit Ethnomarketing tut. Und der Ansatz soll ja sein, wenn man ein Produkt für jedermann hat, dass man auch jeden damit erreicht.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, wenn wir jetzt vielleicht auch dahin kommen, sich anzunähern als Unternehmen oder auch als verantwortlicher Marketingentscheider beispielsweise, wie kann ich denn überhaupt auch erstmal so das Thema Zielgruppenanalyse oder auch Identifikation angehen? Weil ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, um sich auch diesem Thema zu nähern.
Ja, da gibt's verschiedene Wege. Man kann natürlich über Marktforschungsinstrumente erste Erkenntnisse gewinnen. Man kann demografische Analysen fahren, sei es jetzt in dem eigenen Filialgebiet, wenn man ein filialbetriebenes Unternehmen ist, sei es auf Bundes- oder Landesebene. Es gibt über die statistischen Datenbanken, gibt es alles Mögliche, was man im Bereich Big Data zugrunde legen kann. Wir sehen es immer ein bisschen individueller. Bei uns in der Agentur ist einfach so, dass wir eben aufgrund der jahrelangen Erfahrung eben sehr tiefe Einblicke in die Communities direkt haben. Und wir spielen halt von unserer Seite immer noch ja, so das Community-Know-how mit rein, wo wir dann sagen, neben dem Datengetriebenen haben wir noch einen anderen Aspekt, wo wir sagen, die aktuelle Situation in einzelnen Zielgruppen stellt sich wie folgt dar. So, und das sind so die Themen, wo man einfach ja, einen guten Einblick kriegen kann, um einfach mal festzustellen, ist das was für uns, kann das was für uns sein, haben wir da Potenziale? Also es fängt schon damit an, wenn ich mich als Volksbank zum Beispiel einfach mal hinsetze und überlege, wie viel ausländische Kunden habe ich, wie viel ausländische Mitbürger gibt es bei uns im Filialgebiet? Und dann sieht man schon relativ schnell, ob man auf dem richtigen oder vielleicht auf dem falschen Weg ist, je nachdem, was man will. Wenn man natürlich sagt, man will sie nicht, okay. Aber ja, man kann es eigentlich ganz einfach angehen.
Ja, und dann vielleicht auch im nächsten Schritt, um vielleicht auch konkreter zu werden, dann auch mit den Menschen vielleicht direkt im Dialog über ja Wünsche oder auch Bedarfe dann zu sprechen. Stichwort Fokusgruppen,
Genau.
Gruppenexploration, dass man sich als Unternehmen, muss ja nicht nur eine Volksbank sein, kann ja auch eine Regionalbank wie Sparkasse sein
Genau.
oder auch ein anderes regionales Unternehmen, dass man wirklich sagt, man traut sich einfach auch mal einen Schritt weiter und geht einfach mal in den oder steigt in den persönlichen Dialog ein. Das muss ja nicht ein Einzelgespräch sein, sondern so eine moderierte Gruppendiskussion ist ja ein schönes Format, um hier vielleicht auch mal so die Community einzuladen oder so ein Gespräch zu führen. Muss man natürlich immer gucken, welche Voraussetzungen man hat und wie der Zugang gelingt, aber könnte auch ein Weg sein, oder?
Absolut. Es ist ja in einigen Unternehmen auch beliebt, dass man Informationsabende hat, wo man normalerweise Unternehmer aus der Region einlädt. Warum macht man keinen Abend oder keine Roadshow, wo man einfach Communities besucht, Communities einlädt, um einfach auch über die Bedürfnisse der Community zu sprechen und zu schauen, ist das, was wir in den Produkten anbieten, das, was die Community braucht oder will, oder wo müssen wir vielleicht ein bisschen nachbessern oder adaptieren? Schöner Ansatz.
Wenn wir dabei bleiben, Andi, so die Gestaltung von Marketingkampagnen, welche Rolle spielen denn hier die kulturellen Unterschiede? Kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen?
Mitunter schon eine große. Also es ist generell so, dass alleine das Thema Werbebotschaft, Werbeansprache ist natürlich je nach Kultur und je nach Herkunftsland deutlich anders. Also alles, was wir vielleicht als gut empfinden, wird in anderen Ländern vielleicht nicht so gut empfunden. Es fängt bei so ganz, ganz einfachen Sachen an. Da reden wir noch nicht mal über Kampagnen. Wenn man zum Beispiel als Muslimer oder als Muslime in ein Geschäft geht und irgendwie als Werbemittel Gummibärchen bekommt, die dann vielleicht nicht halal sind, dann ist das schon mal die falsche Ansprache. Und das ist halt das, was letztlich hängen bleibt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles jetzt ummodeln müssen, aber es geht einfach darum, dass man versuchen muss, in der werblichen Ansprache einfach auch so die Grundbedürfnisse, die wichtigen Dinge der jeweiligen anderen Kultur ein Stück weit zu berücksichtigen. Man muss es nicht eins zu eins adaptieren. Ich finde, das muss es auch nicht sein. Aber man muss zumindest grundlegend drauf eingehen. Und da ist natürlich die Botschaft, die man sendet, wichtig. Visuelle Elemente sind wichtig. Es gibt Abbildungen, die bei uns okay sind, in anderen Ländern verpönt sind. Dann haben wir auch das Thema Frauenbilder und Co., je nach Kultur. Wobei auch da, wir reden ja nicht nur über Muslime, wir reden ja über Rumänen, Polen, Bulgaren etc. Und jedes Land hat seine Besonderheiten oder jeder Zielkorridor. Und da muss man einfach ein Stück weit drauf eingehen.
Ja, okay. Wenn wir vielleicht so ein bisschen stärker jetzt mal in die Praxis auch kommen, hast du Beispiele für erfolgreiche Ethno-Marketing-Kampagnen? Kannst du uns vielleicht was nennen, um vielleicht auch zu zeigen, wie haben Unternehmen neue Zielgruppen erschlossen?
Ja, also es gibt ja die allgemeinen globalen Aktionen, die man vielleicht auch selber schon mal gehört hat, von so globalen führenden Unternehmen wie McDonald's und Co., die dann, wenn sie in Saudi-Arabien aktiv sind, dann einen Mac Arabia haben oder den Maharaja Mac in
Ach,
Indien.
echt?
Das ist so der Klassiker des Ethno-Marketings, wo man schon ganz direkt dann auch Produkte schon mit dem jeweiligen Bezug kreiert. Hier bei uns in den deutschsprachigen Gefilden ist es so, dass wir zum Beispiel als Agentur viele Kampagnen gefahren haben, auch im Geldtransferbereich, wo wir dann gezielte Ramadan-Kampagnen gefahren haben in mehreren Ländern, wo wir mit den muslimischen Zielgruppen direkt zusammengearbeitet haben über die Moscheeverbände, über wirklich Promotion-Aktionen in Supermärkten jeglicher Art. Wir haben gezielte Kampagnen für rumänische, bulgarische Zielgruppen in anderen Branchen gehabt, wo wir ganz gezielt medienübergreifend mit jeweiligen Ansprachen gearbeitet haben. Ich erinnere mich dann an ein Thema, da haben wir einen Kunden gehabt, da gab es im Rahmen einer Ethno-Kampagne jede Woche in den Filialen ein Werbemittel aus der jeweilig zu bewerbenden Zielgruppe. Was ganz Banales, da reden wir nicht über große Kampagnen, wo man einfach gesagt hat, okay, wenn ein polnischer Kunde im Laden ist, hat er ein polnisches Sweet bekommen. Dann gab es dann eine polnische Süßigkeit aus seiner Heimat. Bei den Rumänen und bei den Bulgaren gab es dann andere Sachen aus der Heimat. Das ist eines der Projekte, wo ich sage, bis heute gut in Erinnerung, weil das war einfach sehr unique. Das war ganz einfach gedacht eigentlich.
Ja, aber schön,
in den
schöne
Köpfen
Umsetzung.
Der Kunden gut.
Ja, wie war das Feedback? Positiv, nehme ich an. Ja,
das Feedback war extrem positiv. Das Wichtige für mich ist bei den ganzen Aktionen immer, dass man Feedback bekommt, was jetzt nicht heißt, wir haben jetzt einfach nur Umsatz generiert oder nicht auf Kundenseite, sondern für mich ist auch immer wichtig, was so das Feedback aus den jeweiligen Communities ist. Und ich erinnere mich an Aktionen, wo wir einen Gebetsteppich to go verteilt haben, für mehrere Unternehmen mittlerweile, auch im Genossenschaftsbankenbereich mittlerweile schon, wo einfach das Feedback aus den Communities das war, dass es hieß, danke für euren Respekt.
Und ja, schön.
Das ist eigentlich so das Feedback, was alles überstrahlt, weil dann weiß man zumindest, man hat es inhaltlich richtig gemacht.
Ja, genau. Kann man vielleicht nicht unbedingt in Zahlen, Daten, Fakten gleich messen, aber was so das Thema Reputation betrifft und auch die Wirkung, die ich dann in dieser Community erzeuge, ich glaube, die ist dann doch wirklich ja ganz erheblich, ganz positiv. Schön, schönes Beispiel, dieser Gebetsteppich to go.
Wenn ich dazu ganz kurz was sagen darf, weil das Thema Messbarkeit, das ist auch so ein bisschen der Klassiker im aktuellen Denken der Marketingentscheider auch meiner Meinung nach. Viele Unternehmen machen ganz viele Kampagnen. Ich denke da an große Plakatkampagnen und Co. Da werden in Deutschland wahllos oftmals Plakate ausgehängt. Eine wirkliche Erfolgsmessung ist ja nur bedingt möglich im Endeffekt bei Plakatwerbung. Wenn man dasselbe mit Ethno-Kontext macht, wird immer diskutiert über Erfolgsmessung. Das heißt, der Ansatz, es ist dasselbe Medium, es ist genau dasselbe, nur dass man was anderes zeigt, in vielleicht einer anderen Sprache, aber die Bewertung ist dann wieder, naja, da müssen wir aber ganz genau hingucken. Aber ich frage mich dann immer, warum? Also was unterscheidet das Ergebnis des einen von dem Ergebnis des anderen?
Ja, danke für die Ergänzung. Hast du natürlich soweit recht, aber das sind einfach die Themen, die dann aufkommen oder die dann diskutiert werden. Wenn wir vielleicht nochmal auf die speziellen Herausforderungen zu sprechen kommen, die vielleicht auch existent sind, wenn man verschiedene ethnische Gruppen ansprechen möchte, was würdest du da sagen? Was sind so die wesentlichen Herausforderungen?
Ja, die wesentlichen Punkte sind, dass man A, erstmal ein gutes Verständnis für die kulturellen Sensibilitäten aufbringen muss, dass man sich wirklich auch hinsetzt und auch wirklich mit der jeweiligen Kultur auseinandersetzt. Das ist erstmal so die Grundbedingung. Man sollte Stereotypisierung vermeiden. Ist immer sehr unschön in dem Kontext. Das Thema Sprachbarriere, finde ich, ist ein wichtiges, wobei es hier auch bei mir immer wieder so einen internen Konflikt gibt, wo ich sage, wie wichtig ist die Sprachbarriere tatsächlich und ist diese Sprachbarriere immer gegeben? Das hängt immer ein Stück weit davon ab, wen man als Zielgruppe erreichen will. Also wenn ich mir jetzt gerade auch die türkische Zielgruppe anschaue, dann ist es sehr wohl so, dass die meisten Türken in Deutschland sehr, sehr gut Deutsch sprechen, auch da nicht jetzt den Bedarf haben, irgendwie eine türkische Werbung zu sehen. Da geht es eigentlich eher darum, bin ich im richtigen Medium? Also die Frage ist nicht Sprache und Co., sondern die Frage ist, werde ich als werbetreibendes Unternehmen überhaupt wahrgenommen im Konsumverhalten der jeweiligen Zielgruppe? Und dann muss ich schauen, wenn ich wahrgenommen werde, spreche ich so an, dass eben das Thema kulturelle Sensibilität, Stereotypisierung, dass das eben entsprechend in die richtige Richtung gelenkt wird.
Ja, okay. Da sind wir schon bei ganz wichtigen Punkten auch. Ja, wie kann ich denn auch sicherstellen, dass die Marketingbotschaften ja angemessen sind, dass sie kulturell sensibel ausgewählt werden?
Bei uns ist es so, wenn wir Ethno-Kampagnen fahren, dann haben wir natürlich ein eigenes Rechercheteam, wo wir natürlich inhaltlich schauen, passt das Thema, passt das Produkt überhaupt generell. Wenn wir über Sprache reden, über Bebilderung etc., ist es so, dass wir immer auch einen Vorabtest fahren, wo wir dann auch mit Leuten aus der Community sprechen, mit Ausgewählten, um uns einfach auch ein Feedback von der Basis zu holen. Das ist nicht immer so, weil mittlerweile haben wir natürlich schon auch einen Erfahrungsschatz, wo wir sagen, wir wissen relativ sicher, das geht oder das geht nicht. Aber es kommt hin und wieder schon vor, dass wir wirklich dann auch in die Diskussion gehen, um einfach vorab schon zu klären, ob Sachen sinnvoll sind oder nicht.
Hm, naja, okay, also
Also
da steht.
vielleicht ein Beispiel, sorry, wenn ich unterbreche,
Ja, kein Problem.
aber auch ein sehr plakatives Beispiel. Wir hatten mal einen Kunden, der wollte von uns, dass wir Retail-Stores in ganz Deutschland besuchen und also eigene Retail-Stores und eigene Filialen und hat uns gebeten, dort unter anderem Floor-Sticker, also Aufkleber für den Bodenbereich, zu platzieren. Das Problem war, es ging damals unter anderem um die türkische Zielgruppe und der Kunde hat darauf bestanden, dass wir eine türkische Fahne dort zeigen. Und wir haben mit Engelszungen darauf hin eingeredet, dass es keinen Sinn macht. Es wurde dann teilweise versucht umzusetzen auf Kundenwunsch, aber das Feedback der Community war natürlich vernichtend. Das Feedback der Community war, wir laufen nicht auf unserer Fahne.
Okay.
Und das ist halt was, da
Ja.
denkt man normal nicht drüber nach. Man sieht dann ein Werbemittel, ja, da ist dann die Fahne drauf, ist ja klar, die Leute identifizieren sich damit, aber halt nicht, wenn sie drauf laufen müssen. Und das sind dann so die Klassiker des Ethno-Marketings, wo man dann ganz schnell feststellt, ja, Marketingbotschaft ist das eine, richtig übermitteln das andere.
Okay. Also zwischen, ja, ich sag mal, Marketingstrategie rund um Ethno-Marketing und dann auch der Umsetzung, da sollte man sich wirklich auch mit dieser, ja, Frage beschäftigen, was ist zu berücksichtigen, wie müssen wir die Rahmenbedingungen auch anpassen? Und da höre ich ganz klar raus, da hast du einfach 12 Jahre Erfahrung mit deiner Beratung. Das eine ist ja, die Marketingkampagne umzusetzen, aber du berätst ja auch vor allem genau zu diesen Punkten, ne? Diese strategische Ausrichtung, was ist zu berücksichtigen? Du sensibilisierst auch genau zu diesen Aspekten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und es ist nicht so einfach mal eben eine Kampagne geschaltet. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, eine wichtige Message, die du hier schon platziert hast. Wenn wir über Marketingkanäle jetzt konkret sprechen, eignen sich da besondere Kanäle für Ethno-Marketing besonders gut? Kann man das überhaupt so pauschal beantworten, Andi? Wie stehst du zu dieser Thematik?
Letztlich ist es so, dass wir generell erstmal dieselben Kanäle haben wie im Nicht-Ethno-Bereich, nur halt mit einer anderen Fokussierung. Wir haben natürlich hier auch die sozialen Medien ganz klar im Fokus. Es ist ja so, dass wir heutzutage fast alle Leute über soziale Medien bekommen. Im Ethno-Marketing kommt dann vielleicht noch dazu, dass wir im Community-Bereich eben sehr viele Community-Events haben, aus den jeweiligen Landesgruppen. Es ist so, dass wir auch für in Deutschland lebende Migranten oder ethnische Zielgruppen sehr viele Ethnomedien haben, die von diesen genutzt werden. Das heißt, es sind dann Online-Kanäle, zum Teil in den Ländern, in den Herkunftsländern, die wir eben über bestimmte Targeting-Methoden so aussteuern, oder anspielen, dass wir eben dort die Leute erreichen. Das sind ausländische Fernsehsender, das sind ausländische Medien wie Printmedien, Online-Portale und Co. Bis hin auch zu ja, einem anderen Nutzerverhalten von Medien, die wir selber kennen. Wir sind ja zum Beispiel sehr WhatsApp-lastig bei uns, im zentraleuropäischen und amerikanischen Raum vielleicht. Währenddessen jetzt WeChat in Asien eine ganz große Nummer ist, oder Viber als Kommunikationstool ein großes Tool in Osteuropa ist. Und da gibt es eben schon gewisse Kanäle, die einfach ja, anders sind als bei uns. Aber vom Grundsatz her ist es relativ ähnlich, nur halt mit jeweiligem Bezug zu den Ländern.
Ja, okay. In dem Kontext hattest du im Vorgespräch auch gesagt, so Ethno-Hotspots und Kulturvereine, NGOs könnte vielleicht
Genau.
auch ein Aspekt sein. Kannst du das vielleicht noch ganz kurz erwähnen?
Ja, es ist ja so, dass wir, wenn wir durch die deutschen Städte gehen, feststellen, dass wir sehr, sehr viele ausländische Hotspots haben. Wir haben Supermärkte, wir haben Cafés, wir haben Kulturvereine aus allen Ländern dieser Welt, wir haben Kioske, wir haben Handyshops. Es ist ja eine Vielfalt, die wir da jeden Tag erleben. Es ist bei uns so, dass wir von uns sagen, dass wir ein mehr oder weniger direkten Zugriff haben auf, weiß nicht, sechs, siebentausende von diesen Shops in ganz Deutschland. Und das ist natürlich ein ganz, ganz interessantes Tool, weil dort erreicht man die Zielgruppe sehr individuell und sehr zielgenau, weil man sie eben dort auch abholt, wo sie auch täglich ist, wo sie konsumiert. Und das ist natürlich sehr glaubwürdig, wenn man dort ist. Also wenn ich jetzt in einem Balkan-Supermarkt bin als Beispiel mit einer Werbung, mit der ich gezielt die Leute vom Balkan abholen möchte, dann ist das natürlich vertrauenserweckender, als wenn ich vielleicht nebendran auf dem Großflächenplakat bin. Weil einfach das Umfeld ein ganz anderes ist und man einfach auch eine ganz andere Erwartungshaltung hat, wenn man als Konsument in so einen Laden geht, weil das ist dann eher so die interne Empfehlung aus der Community.
Ja, schön, dass wir das nochmal mit aufgenommen haben. Ich glaube, das macht es auch nochmal deutlich, wie besonders einfach auch dieses Feld oder der Bereich Ethno-Marketing auch ist und welche Besonderheiten einfach hier auch lauern, so würde ich es mal formulieren. Wenn wir unseren Blick und unsere Gesprächsrichtung nochmal auf Employer Branding im Kontext von Ethno-Marketing auch fokussieren. Ich hatte ja vorhin die Dr. Gabriele Schambach erwähnt mit dem Diversity-Antritt. Wir oder viele Organisationen bemühen sich darum, Diversity wirklich noch stärker zu leben oder auch Diversity-Maßnahmen im Unternehmen zu fördern. Das ist natürlich einmal auch den Zielsetzungen geschuldet. Ich nenne hier mal so das Thema SDG, die 17 SDG-Ziele, die Nachhaltigkeitsziele, dass wir eine kulturelle Vielfalt fördern wollen, hat aber auch ganz pragmatisch damit zu tun, dass wir natürlich einen gewissen Fachkräftemangel haben. Und auch hier kann natürlich der Fokus darauf gerichtet werden, kann ich auch über solche Ethno-Marketing-Kampagnen vielleicht zu Quereinsteigern kommen oder auch zu Fachkräften, die ich vielleicht sonst mit meinen Kampagnen nicht erreiche. Also von daher würde mich jetzt speziell nochmal interessieren, Andi. Wie kann Ethno-Marketing Unternehmen dabei helfen, eine vielfältigere Belegschaft zu gewinnen, wenn wir damit nochmal beginnen würden in dem Abschnitt?
Erstmal würde ich sagen, dass es heutzutage fast wichtiger denn je ist, auch im Bereich Employer Branding über Ethno-Marketing nachzudenken, weil, wie es halt im demografischen Faktor nun mal so ist, eben auch der ausländische Anteil der potenziellen Bewerber einfach auch massiv, massiv steigt. Wir können dort natürlich über gezielte Ansprache und Werbung in ethnischen Medien ganz gezielt für Stellen werben, für Unternehmen werben. Wir können über Kooperationen mit ethnischen Gemeinschaften Unternehmen als, ich sag mal, Top-Partner, Top-Arbeitgeber, wie auch immer, platzieren, indem man dort Kooperationen eingeht, wo auch aus den Gemeinden heraus oder den Gemeinschaften heraus dann das Unternehmen auch nochmal positiv dargestellt wird. Es ist so, dass wir über Online-Tools auch in der Vergangenheit schon als Beispiel für Zeitarbeitsunternehmen Personal gesucht haben, wo wir ganz gezielt im rumänischen, bulgarischen, türkischen Umfeld tätig waren, wo die Werbung auch gar niemand anderes zu Gesicht bekommen hat, außer diese Zielgruppe. Da kann man schon viel machen. Ich glaube, das ist eine große Chance für Unternehmen, wenn man sich, wie das Stichwort Mut, seid mutig, einfach den Communities öffnet und einen aktiven Schritt auf die Communities hin tut, gerade auch in der Lokalität, weil man dann einfach auch über Events, die man vielleicht auch gemeinsam macht, wo man zumindest mal wechselseitig vertreten ist, wo man vielleicht mal Informationsabende machen kann, Veranstaltungen machen kann, wo man sich einfach als Unternehmen darstellen kann, um einfach auch der potenziellen Arbeitnehmerschaft aus der jeweiligen Community zu zeigen, A, uns gibt es überhaupt und B, wir sind doch interessiert, dich als Bewerber bei uns zu haben oder
Ja,
als
okay.
Mitarbeiter.
Ja. Was kann ich denn konkret tun, um diese Strategien dann auch ja umzusetzen, dann auch anzuwenden, um mich als attraktiver Arbeitgeber für diese ethnische Gruppen dann auch zu positionieren?
Was man konkret tun kann, ist, je nach Größe des Unternehmens kann man überlegen, ob man vielleicht auch konkrete Personen auch mit der Aufgabe betraut, eben dieses Feld Communities etc. im engsten Umfeld auch zu bespielen. Es gibt ja für alles gibt es ja irgendwie Berater und Ansprechpartner, Consultants für alles, was es gibt. Aber es gibt meistens niemanden, der gezielt sich um das Thema Ethno-Communities kümmert. Gerade jetzt auch im Banking, wenn ich überlege, wir haben Privatkundenbetreuer, wir haben Firmenkundenbetreuer, aber wir haben keinen, der gezielt die ethnischen Zielgruppen anspricht. Und das
Und das ist ja
wäre.
schon wichtig, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, auch in unserem ausführlichen Vorgespräch, Stichwort Baufinanzierung, da kann ich ja nicht einfach unseren, ich sag mal, den klassischen Standard einfach so eins zu eins anwenden. Auch hier muss ich bei der ganzen Vorbereitung des Geschäftsfeldes ja vielleicht auch so ein paar Rahmenbedingungen berücksichtigen und auch vielleicht meine Ansprache und auch die inhaltliche Gestaltung anpassen. Ich muss einfach wissen, wie tickt der ethnische Markt in diesem jeweiligen Umfeld. Und ich glaube, auch hier braucht es dann einfach die Auseinandersetzung, die inhaltliche Auseinandersetzung. Reicht nicht nur die Sensibilisierung, sondern auch
Genau.
wirklich Auseinandersetzung und Anpassung, oder? Der Prozesse dann auch.
Ja, absolut, absolut. Es geht nur, wenn man wirklich gewillt ist, sich mit dem jeweiligen neuen Zielpublikum auch auseinanderzusetzen. Und das heißt, dass man auch wirklich auch Community besuchen muss, dass man Leute wirklich persönlich sprechen muss, um herauszufinden, warum arbeitet ihr bisher nicht mit uns zusammen? Was müssen wir besser machen? Gerade in der Baufinanzierung ist ja ein extremer Verdrängungswettbewerb. Wir sehen, wenn jetzt irgendwelche Bauprojekte sind oder auch Immobilien einfach nur verkauft werden. Ich weiß nicht, wie viele Immobilienkäufer ausländischen Hintergrund in einer normalen deutschen Volksbank oder Sparkasse sind. Es gibt ja einen Grund, warum es viele türkische Banken gibt, ausländische Banken gibt, die gerade dort sehr stark sind.
Ja,
Und das ist
weil
oftmals
dort
nicht nur der
entsprechend die
Zins.
Beratung doch anders
Genau.
gestaltet ist, ja.
Genau. Das sind halt einfach kulturelle Dinge, die dann ein bisschen dafür oder dagegen sprechen, mit dem einen oder anderen zu arbeiten.
Ja, okay. Ich hatte noch so den Gedanken, wenn es darum geht, sich auch als attraktiver Arbeitgeber für ethnische Gruppen zu positionieren und da vielleicht auch die Maßnahmen so ein bisschen auszuweiten, dass man vielleicht auch mit gezielten Testimonials dann auch arbeiten kann, um in dieser jeweiligen Community dann auch sichtbar zu werden. Oder vielleicht auch mit so Community-Leadern, die vielleicht auch so ein bisschen Bindeglied dann auch sind zwischen dem, ja, ich sag mal, zwischen dem Arbeitgeber und dann auch dem Umfeld, wo ich entsprechend wahrgenommen werde. Also ob das jetzt die Community ist, ob das einfach diese ethnische Zielgruppe ist. Da, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, aber du hast es gerade auch schon so schön beschrieben. Es war so ein Nebensatz, aber ich glaube, der ist ganz entscheidend. Das bedeutet natürlich, dass Organisationen Mut benötigen, auch diesen Schritt zu gehen, dass man auch wirklich ein Stück weit Farbe bekennt und sagt, ich gehe das ganz zielgerichtet, ganz fokussiert auch an.
Absolut. Ich sage immer, die Welt gehört den Mutigen. Das Thema Testimonials finde ich ein hochspannendes, weil das ja auch beliebig spielbar ist. Also wir kennen das alle aus dem normalen Zielgruppengeschäft. Da wird dann mit Sportgrößen geworben, die jeder kennt, wenn es nationale Unternehmen sind. Aber genauso ist es natürlich auch im Ethno-Umfeld möglich, mit richtigen werblichen Testimonials zu arbeiten aus den jeweiligen Zielgruppen. Stichwort Influencer, Social Media ist dort ein sehr spannendes Thema, wo es ohne Probleme möglich ist, für jede Zielgruppe die richtigen Influencer zu finden.
Ja, genau. Ja, oder auch die Corporate Influencer, ne? Die intern.
Die internen Influencer, ne? Genau. Die internen Erfolgsstories auch. Das ist ein hochspannendes Thema. Aber auch, wie du richtig sagtest, Corinna, die lokalen Community Leader. Es gibt gerade in der Lokalität über die verschiedenen Gemeinden und Organisationen immer wieder Personen, die extrem gute Multiplikatoren sein können. Und die muss man einfach A, lokalisieren und dann B, auch, ja, einfach auch ansprechen und da wieder mutig sein, schlussendlich.
Ja, okay. Und es ist so wichtig, wir hatten es eben gerade gesagt, wenn wir jetzt im Kontext von Employer Branding drüber sprechen, wir haben das Fachkräftethema, den Fachkräftemangel. Wir haben es aber auch mit dieser Zielsetzung zu tun. Wir möchten kulturelle Vielfalt in Unternehmen fördern. Das fordern ein Stück weit unsere 17 Nachhaltigkeitsziele. Aber es hat auch einfach den Aspekt, dass ich nicht nur ein vielfältigeres Arbeitsumfeld habe, sondern dass es auch bewiesen ist, dass es einfach auch die Kreativität und die Innovation fördert. Also von daher hier vielleicht nochmal nicht nur der Aufruf, hab Mut, sondern es gibt wirklich ganz essentielle Gründe, die dafür sprechen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, von daher das nochmal so als kleiner Einschub. Wenn wir jetzt über die gezielte Ansprache sprechen, Rekrutierung von Fachkräften, Quereinsteigern aus unterschiedlichen ethnischen Hintergründen, was kannst du denn hier auch empfehlen? Was sind mögliche Maßnahmen?
Ich sag mal, die klassischen Methoden sind, dass man über Social Media heute da sehr, sehr viel machen kann, weil man eben dort eben auch gezielt die Leute aus den einzelnen Landesgruppen aktivieren kann. Es gibt sehr, sehr viele auch Fachmedien aus unterschiedlichen Ländern, wo wir gezielt Personen ansprechen können. Das sind so die Klassiker, wo wir sagen, da kriegt man die Leute eigentlich ganz gut. Oder auch da nochmal über die großen NGOs etc., die natürlich wiederum sehr gut vernetzt sind. Es ist so, dass es Unternehmerverbände gibt in verschiedensten Ausprägungen, auch verschiedenen Zielgruppen. Es gibt dort viele Wege, wo man aktiv werden kann, wenn man das möchte.
Ja, genau. Und dann mit den Maßnahmen, die wir eben gerade ja schon angerissen haben, die wir skizziert hatten, die Corporate Influencer, die Testimonials oder auch diese Community Leader, die es ja einfach gibt. Also das dann entsprechend zu verknüpfen. Andi, vielleicht noch, bevor wir auch uns dem Schluss nähern, hast du Beispiele für Unternehmen, die erfolgreiches Ethno-Marketing im Kontext von Employer Branding auch schon umgesetzt haben?
Ja, vorneweg würde ich dort Google nennen. Google hat ja seinerzeit schon angefangen mit eigenen Initiativen und Programmen, wo man eben gezielt das Thema Diversität und Inklusion gefördert hat, was man auch über, ja, sichtbar über mehrere Kanäle gespielt hat. Google hat natürlich dann auch die entsprechende Reichweite, um das Ganze auch zu publizieren. Dazu kommt auch Procter & Gamble, die dort immer schon seit langem unterwegs sind und versuchen, dort eben das Feld so zu besetzen, dass man eben ein angesehenes Unternehmen ist, was eben das Thema Inklusion und Diversität fördert. Aber wir sehen es auch auf kleinerer Ebene, wo es mittlerweile Unternehmen gibt, die eben auch sagen, wir wollen ganz gezielt eben ja uns ein bisschen öffnen, wobei man das nicht verwechseln darf. Es geht ja hier nicht um Quoten, die man erfüllen muss. Also wir sagen ja nicht, es gibt ja keine in Anführungszeichen Ausländerquoten oder sonstiges, sondern ich finde, glaubhaft ist es immer dann, wenn ein Unternehmen sagt, wir machen das aus eigenem Antrieb und wir wollen einfach international aufgestellt sein. Es gibt Unternehmen, da sind die Inhaber selber migrantisch. Und die sagen dann auch, wir wollen gerne einen guten Mix haben. Und das ist auch völlig okay. Genauso ist es aber auch okay, wenn das jemand anders sieht. Ich meine, das ist halt.
Ja, also finde ich genau richtig schön, dass wir das jetzt oder dass du eben das nochmal in den Mittelpunkt gerückt hast. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass Unternehmen sich dazu verpflichtet fühlen, jetzt das Thema anzugehen, sondern es sollte im Idealfall aus einer Überzeugung, aus einer Haltung heraus natürlich angeschoben werden. Das wäre wünschenswert. Aber ja, vielleicht kommt es ja auch einfach aus einer gewissen Dringlichkeit, aus einer Relevanz, weil vielleicht Unternehmen sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigen, wie kriegen wir einfach eine Zielgruppenerweiterung auch realisiert, wenn wir jetzt über das Thema Fachkräftegewinnung sprechen. Sei es drum, wir würden uns einfach nur freuen, wenn das Thema vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Ich glaube, da gebe ich so deinen Antrieb auch wieder, der dich ja tagtäglich in deiner Arbeit begleitet. Zum Abschluss, lieber Andi, was würdest du Unternehmen denn empfehlen, wenn die ersten Schritte jetzt im Rahmen von Ethno-Marketing anstehen? Was sind hier Maßnahmen und vielleicht kannst du noch mal auf die wichtigsten Dinge eingehen.
Ja, in erster Linie sollte ein Unternehmen erstmal überlegen, ob das wirklich was ist, wo man mit gutem Gewissen sagt, da steht man dahinter, dass man sich so ein Thema öffnet. Man sollte sehr wohl darüber nachdenken, dass das Thema Ethno-Marketing eins ist, was immer auch in der Gesellschaft diskutiert wird. Je nachdem, was man dort macht und wenn man es falsch macht, gibt es dann auch vielleicht mal einen Shitstorm auf Social Media, weil irgendwo eine Werbung nicht gefällt. Das ist immer erstmal so das Grundlegende. Dann bin ich immer ein Freund davon, dass man nicht versucht, auf Biegen und Brechen das Thema komplett irgendwie anzugehen, sondern man sollte da Stück für Stück einfach schauen, dass man erstmal vielleicht auch extern mal Leute reinschauen lässt ins Unternehmen, die sich mit der Materie auskennen, die einfach auch unterstützen und sagen, Mensch, wir sehen auch die Potenziale oder vielleicht macht was anderes sogar mehr Sinn, dass man einfach ja, über eine Bestandsaufnahme kommt, die wirklich detailliert sein muss, ein Stück weit, zum jetzigen Zeitpunkt. Und dass man dann schaut, welche Schritte sind die richtigen und dass man sich dort vielleicht auch wirklich Hilfe nimmt von Leuten, die ja, das Thema tagtäglich tun. Weil das ist ja gerade im Agenturumfeld ja immer so, jeder kann immer alles. Ich sage das bewusst von uns nicht. Weil es niemals so ist, dass jeder alles kann. Und gerade bei so Themen wie Ethno-Marketing sollte man dann schon eher schauen, wo es auch ein gewisses Know-how gibt, was nicht heißt, dass man was anderes abschaltet. Das ist immer nur so ein ergänzendes. Das ist mir immer wichtig, dass man sagt, Ethno-Marketing ist ein ergänzendes Tool. Das darf man auch nie falsch verstehen. Das Marketing, was man bisher tut, das soll genauso weitergehen. Man muss halt eine neue Zielgruppe dazunehmen. Und das geht halt dann auch mit den entsprechenden Spezialisten drumherum.
Ja, okay. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Also hier wirklich im Unternehmen eine erste Sensibilisierung auch schaffen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den Status quo auch mal beleuchten. Wo stehen wir da gerade? Und es gibt ja Angebote, hier entsprechend von externer Expertise dann auch profitieren zu können. Wir verlinken in diesem Kontext dann auch dein LinkedIn-Profil. Wer da entsprechend neugierig geworden ist bei unseren oder auf der Seite unserer Zuhörenden, der kann sich ganz vertrauensvoll an dich wenden. Ihr bietet hierzu eine Workshops und auch so Audits an. Ein kurzer Werbeblock, der als Einschub vielleicht ganz hilfreich ist.
Vielen
So,
Dank.
allerletzte Frage, lieber Andi, und dann entlasse ich dich aus unserem Podcast-Gespräch. Was glaubst du denn mit Blick in die Zukunft? Wie wird sich denn das Ethno-Marketing noch in den nächsten Jahren entwickeln? Vielleicht mit Blick so auf die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Stand heute ist es relativ eindeutig, dass es immer größer wird von der Bedeutung, wenn wir den demografischen Faktor sehen, wenn wir die Zuwanderungsraten sehen. Es wird immer mehr. Das heißt, es wird Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir werden immer verstärkter feststellen, wie KI und Big Data zur Analyse herangezogen werden. Wir werden das Thema Diversität und Inklusion immer wieder erleben. Unternehmen werden sich damit auseinandersetzen müssen, um sich auch vom Wettbewerb abzuheben, ein Stück weit. Weil je mehr Leute aus der neuen Zielgruppe da sind, desto weniger Chancen habe ich, diese zu erreichen, wenn ich halt nichts mache. Wenn der Wettbewerb es tut, dann ist es klar, für wen die Leute sich entscheiden werden. Und von daher, es wird ein größer werdendes Thema. Wir werden neue Technologien erleben. Es gibt neue Mediennetzwerke, die im Grunde alle 3, 4 Monate irgendwo neu entstehen, wo man ganz gezielt Werbeformen, die man jetzt nur aus dem klassischen Marketing kennt, dann auf einmal ganz gezielt für Ethno-Marketing nutzen kann. Da wird sich einiges tun. Aber es wird auf jeden Fall spannend bleiben und es wird ein Thema sein, was für die Zukunft nicht unwichtig sein wird.
Ja, nee, dann sage ich danke für deinen perspektivischen Ausblick, den du jetzt zum Abschluss nochmal skizziert hast für uns. Ja, und ich sage vor allem auch danke für dieses wirklich sehr interessante Gespräch, das einfach ein bisschen Klarheit und Transparenz in das Feld von Ethnomarketing gebracht hat. Also so geht es mir und ich hoffe auch unseren Zuhörenden. Von daher auch der Aufruf an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Haben Sie Fragen, haben Sie Impulse für uns zum Thema Ethnomarketing? Dann würden wir die auch sehr gerne beantworten. Schreiben Sie uns auch gerne über LinkedIn an. Ja, ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Andi. Alles Gute, weiterhin ganz viel Erfolg. Ja, und dann bis bald.
Ich bedanke mich auch, Corinna. Danke.
Sehr gern.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.